und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sekta, was sonst noch war. Dem Newsflash-Format von Sekta, in dem ich einfach frei Schnauze über ein paar Themen rede, die gerade aktuell in der Welt der religiösen Sondergemeinschaften und sogenannten Sekten sind. Wir haben heute, wenn die Folge erscheint, den 30. Juli 2021. Und folgende Themen habe ich heute für euch im Programm. Zum einen wird es einen ausführlicheren Scientology-Blog am Anfang geben, wo ich ein paar Meldungen zusammengetragen habe, die mir über den Weg gelaufen sind. Dann noch ein kurzer Blog zu den 12 Stämmen oder eine kurze Info. Ein kleines Nexium-Update und ganz zum Schluss noch ein kurioses Spray gegen Geimpfte, das mir über den Weg gelaufen ist. Diese Folge ist tatsächlich eine ganz besondere Folge für mich und für einige von euch auch, denn ihr hört diese Folge live. Live auf meinem Discord-Server, auf dem Sekta-Discord-Server. An dieser Stelle eine große Werbung für den Sekta-Discord-Server. Das ist das, wo sich die Sekta-Community ein bisschen austauschen kann, über verschiedene Themen spricht. Und wo dann auch mal solche Dinge ausprobiert werden, wie dieses Live-Format von was sonst noch war, wo ich jetzt gerade den Chat beobachte, der paar Zuhörer, die hier sind, ZuhörerInnen. Und genau, wir gucken mal, wie sich das auswirkt auf die Folge von was sonst noch war. Ich bin selber mindestens genauso gespannt, wie ihr vielleicht seid, weil es für mich ein ganz neues Experiment ist und ein Format, das ich so noch nie gemacht habe. Wenn ihr auch auf den Discord-Server wollt, dann schaut mal auf die sekta.fm Homepage, da findet ihr einen direkten Link dazu. Oder auch in den Shownotes werde ich euch den Discord-Server verlinken. Wir beginnen mit dem ersten Thema. Ich habe hier einfach drüber stehen, mehrere kurze Notizen zu Scientology. Das liegt einfach daran, dass mir da gerade in den letzten Wochen und auch Monaten jetzt seit der letzten was sonst noch war Folge relativ viele Meldungen über den Weg gelaufen sind und ich habe jetzt ein paar Scientology-Meldungen mal rausgegriffen, die ich irgendwie interessant fand oder an denen man auch nochmal ein bisschen was zeigen kann, verdeutlichen kann. Die erste Meldung dreht sich um den Vater von Scientology-Chef David Miscavige, Ron Miscavige. Der musste nämlich, so hieß es in den entsprechenden Medien, eine Crowdfunding-Kampagne starten für seine eigene Beerdigung. Was sich krass anhört, ist auch tatsächlich relativ krass. Was ist passiert? Ron Miscavige, der Vater von David Miscavige. David Miscavige, wer es nicht weiß, ist der Chef von Scientology. Er, meines Wissens, ist er direkter Nachfolger auch von Ron Hubbard und seit mehreren Jahrzehnten, also ist er an der Spitze von Scientology. Und Ron Miscavige, der Vater von David, ist eben am 28. Juni 2021 gestorben, also vor ziemlich genau einem Monat. Er war 85 Jahre alt und hatte Krebs. Und als er am Sterben lag, da gab es eine GoFundMe-Kampagne, also das ist so eine Crowdfunding-Seite. Und mit dieser Kampagne hat er, ich weiß nicht, ob er es direkt war oder Freunde von ihm, haben versucht, seine Kremation und seine Beerdigung zu finanzieren, weil seiner Frau offenbar das Geld für diese Beerdigung und Kremation gefehlt hat. David Miscavige ist Millionär, der Chef von Scientology. Ich habe keine genauen Zahlen gefunden. Ich habe eine Weile rumgegoogelt, aber man findet von 1 Million bis 10 Millionen ein relativ großes Spektrum. Also man kann davon ausgehen, dass David Miscavige mehrere Millionen Dollar schwer ist. Und das ist ja auch nicht unwahrscheinlich, dass er tatsächlich ein bisschen Geld hat als Chef von Scientology, eine Organisation, die letztlich ein Unternehmen ist, das auf Gewinn auch abzielt. Ron Miscavige, ein bisschen zum Hintergrund, wie kommt dass der Vater von David Miscavige jetzt so arm stirbt und quasi seine Beerdigung per Crowdfunding finanzieren muss? Ron Miscavige hat sich 2012 von Scientology gelöst, ist aus der Organisation ausgetreten, er war auch jahrzehntelang mit dabei und er ist damals mit seiner Frau Becky, seiner Zweitfrau, ausgetreten. Becky Miscavige ist die Stiefmutter von David Miscavige. 2016, also 4 Jahre nach dem Ausstieg von Scientology, hat Ron Miscavige dann ein Buch veröffentlicht, ein autobiografisches Buch. Und das ist ein ziemlich heftiges Buch wohl. Ich habe es selber nicht gelesen, aber ein bisschen was über dieses Buch gelesen. Da warnt er vor Scientology, er warnt vor den Methoden, die sein Sohn anwendet und vor den Methoden, wie David Miscavige seine Organisation oder die Scientology-Organisation führt. Und er beschreibt in diesem Buch auch, wie wie Scientology die Familie Miscavige auch zerstört hat. Scientology weist das natürlich zurück und wirft Ron Miscavige vor, nur Geld machen zu wollen mit seinem berühmten Sohn und eben mit der Tatsache, dass er jetzt diesen berühmten Sohn so attackiert. Die Ehefrau von Ron Miscavige, Becky, sagt Folgendes: er wollte Aufmerksamkeit schaffen, damit andere Menschen nicht durch das gehen müssen, was er durchgemacht hat. Seine ganze Familie zu verlieren und zu sehen, wie sie sich gegen einen wendet. Also sie betont nochmal, das Motiv von Ron Miscavige war nicht Geld zu machen. Wenn das das Motiv gewesen wäre, es hätte nicht funktioniert anscheinend, weil er ist jetzt ja sehr arm gestorben. Und zum Zeitpunkt seines Todes, so habe ich gelesen, stand Ron Miscavige nur mit einem einzigen seiner vier Kinder in Kontakt. Und das ist das einzige der vier Kinder, die auch das nicht bei Scientology Mitglied ist. Also eine sehr drastische Geschichte. Wobei man auch sagen muss, es braucht kein Scientology, dass sich ein Vater und ein Sohn so hassen, dass der Vater in Armut stirbt, obwohl der Sohn eigentlich ein reicher Mann ist. Ich glaube, da gibt es auch andere Konstellationen. Das ist nicht das erste Mal, dass ich das höre. Vielleicht nicht ganz so krass, aber dass es da krasse Verwerfungen gibt. Dazu braucht es kein Scientology. Aber es zeigt doch ganz deutlich, welches Potenzial meines Erachtens so problematische Gruppen wie Scientology haben. Nämlich das Potenzial, was man hier ganz deutlich sieht, ganz vordergründig sieht und prominent auch sieht, das Potenzial, Familien zu zerstören. Der Vater wird zu einem Kritiker, zu einem sehr harten Kritiker, klar. Aber statt man sich die Kritik zu Herzen nimmt und statt auch der Sohn vielleicht mal überlegt, was da vielleicht dran ist, was er vielleicht falsch gemacht haben könnte. Ich weiß es ja nicht, ich kann es nicht beurteilen, aber es ist jetzt nicht so, dass der Ron Miscavige der Einzige ist, der Scientology kritisiert. Nein, stattdessen wird sofort zurückgeschossen und gesagt, es geht ihm ja sowieso nur ums Geld. Also das sind ganz bekannte Mechanismen, die man bei solchen Gruppen findet und auch bei Verschwörungsideologen. Inhaltlich wird da gar nicht diskutiert. Wenn da Kritik kommt, von außen auch oder auch von innen, dann wird auch sofort auf eine persönliche Ebene gegangen, auf der man angegriffen wird und der man auch irgendwie nichts entgegenzusetzen hat. Da wird man diffamiert, ausgegrenzt und es wird gar nicht auf diese sachliche Ebene eingegangen. Also ein Mechanismus, den man hier sehr eindrücklich sieht, sehr tragisch sieht auch, aber der nicht unüblich ist leider und der eben auch anscheinend bei Scientology eine große Rolle spielt. Ja, das war das erste Bruchstück dieses Scientology-Blogs. Die zweite Meldung zum Thema Scientology hat mit den Querdenkern zu tun. Das ist eine Meldung von T-Online, die Webseite, die recherchiert hat, gemeinsam mit dem SWR, dass ein Scientologe den Querdenken Demos aus den Startlöchern geholfen hat. Also es ist ja so, dass schon lange sehr kritisch beäugt wird, wer alles bei den Querdenkern aktiv ist. Da hat man schon allerhand gehört von Rechten, Reichsbürgern und was weiß ich was noch alles, brauche ich euch nicht zu erzählen. Jetzt haben Recherchen von T-Online und SWR ergeben, dass ein Scientologe mit dabei war von Anfang an und dass ein Scientologe auch Michael Ballweg, dem Kopf von Querdenken sozusagen, dem Gründer von Querdenken, von Beginn an geholfen hat, diese Organisation auch aufzubauen und die Demos zu organisieren. Er engagiert sich dieser Meldung zufolge in der Bewegung und ist auch gut vernetzt mit diesem Organisationsteam. Bei Scientology ist dieser Scientologe, ich nenne seinen Namen nicht, weil er auch bei T-Online nur als Pseudonym genannt wird, beziehungsweise nicht ausgeschrieben wird, ist auch nicht relevant, wer das genau ist, man kennt ihn nicht. Ist bei Scientology ein sogenannter Patron with Honors. 2017 spendete der Handwerker $100.000 an Scientology und hat dafür auch mitsamt seiner Frau eine Würdigung im Scientology-Magazin Impact bekommen. Jetzt, was ist ein Patron with Honors? Das ist eine bestimmte Mitgliedsstufe bei Scientology. Ich zitiere mal ein paar Sätze von der Webseite von Scientology, die ich gerade nochmal nachgeschaut habe. Da steht, Mitglieder der internationalen Vereinigung haben Anspruch auf bestimmte Rechte und Privilegien, wie sie von der Vereinigung gewährt werden. Zusätzlich zu verschiedenen Mitgliedschaftskategorien gibt es besondere Ehrenränge für außerordentliche Beiträge, die zur Unterstützung der Ziele geleistet werden. Diese Ehrenränge sind für die Dauer der Mitgliedschaft des Trägers gültig. Und ein solcher Ehrenrang ist eben nun dieser Patron with Honor. Es gibt folgende Kategorien, heißt es auf der Website. Jetzt kommen wieder so ein paar englische Begriffe, verzeiht mir die Aussprache. Sponsor of the Association, Crusader, also Kreuzfahrer, Member of the Honor Roll, Mitglied der Ehrenliste, Patron of the Association, Patron der Vereinigung, dann kommt der Patron with Honors, der Patron mit Ehren, dann gibt es noch ein paar höhere Stufen, nämlich den Patron Meritorious, der Patron mit Verdiensten, Silver Meritorious, Silberrang mit Verdiensten, Gold Meritorious, Goldrang mit Verdiensten und Member of the Senior Honor Roll, Mitglied der höheren Ehrenliste. Also, das war mal die ganze Riege. Ihr merkt, dieser Patron with Honors ist irgendwo mittendrin. Also kein ganz kleiner Fisch sozusagen, aber auch nicht die ganz oberste Stufe. Die Recherchen von T-Online und SWR zeigen, dass die Geschichte der Zusammenarbeit dieses Scientologen und von Querdenken bis in die Zeit zurückführen, als Querdenken noch gar nicht so hieß und noch sehr, sehr klein war. Am 18. April 2020 hat Ballweg in Stuttgart zur ersten angemeldeten Demo gegen die Corona-Politik eingeladen. Es war eine sehr überschaubare Veranstaltung, da waren ungefähr 2 Dutzend Teilnehmer dabei und einer davon war eben besagter Scientologe. 2 Tage später hat sich dieser Scientologe dann wohl in Telegram-Gruppen der damals entstehenden Querdenkenbewegung gemeldet und in Chats auch dann geschrieben, dass er gerne helfen würde, dass er Ordner sein möchte, nach dem Spendenkonto gefragt und da mitmachen möchte. Also er war von Anfang an dabei und er wurde dann auch relativ schnell zum Mitorganisator, so berichtet T-Online, indem er dann zum Beispiel auch nicht nur selber Ordner war, sondern auch geholfen hat, Ordner zu finden und die Demos im Vorfeld zu organisieren. Irgendwann stand er dann bei einer Querdenken-Demo auch mal auf der Bühne und wurde von Ballweg vorgestellt als einer, der von Anfang an dabei war und hat dann auf dieser Bühne auch berichtet, warum er so viel Zeit in Querdenken steckt und warum es ihm so wichtig ist, Demos zu organisieren. Daraufhin angesprochen, dass dieser Scientologe da so aktiv ist bei Querdenken, hat Querdenken sich geäußert und hat schon häufiger folgendes Zitat rausgelassen: Wir sind nicht für den Lebenslauf einzelner Aktivisten verantwortlich. Man sagt auch, dass man mit Scientology nichts zu tun habe. Scientology wiederum sagt genau das Gleiche. Auch Scientology Deutschland erklärt auf Anfrage von T-Online und SWR, es gebe keine Unterstützung von Querdenken. Man sehe dort keine inhaltlichen Überschneidungen mit den Zielen von Scientology. Denn die Ziele von Scientology seien, so sagt Scientology selber, allein auf geistig-spirituelle Vervollkommnung und Freiheit gerichtet. Man muss noch dazu sagen, vielleicht, dass Scientology die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie insgesamt für sinnvoll halte, sagt Scientology selber, und die Gefährlichkeit einer Virusinfektion nicht in Abrede stelle. Das ist ein Zitat von Scientology oder beziehungsweise unter Berufung auf Scientology, aber es ist tatsächlich so, dass Scientology jetzt nicht als die Organisation bekannt ist, die die ganzen Corona-Maßnahmen offensiv ablehnt. Also das muss man denen schon zugutehalten in dem Kontext einmal. Es ist, das muss man auch deutlich sagen, völlig unklar, ob Ballweg wusste, dass dieser Mann, der da so aktiv war, von Anfang an Scientologe ist. Und man kann auch vermuten, dass, wenn er es wusste, vermutlich hat es ihn nicht gestört, weil er sich ja auch von anderen problematischen Gruppen wie Reichsbürgern oder von Rechtsextremen nicht distanziert hat in der Vergangenheit. Eine Einschätzung von Michael Blume, Antisemitismusbeauftragter in Baden-Württemberg, wunderbaren Podcast Verschwörungsfragen, den ich euch ans Herz lege, zu diesem Thema. Er wurde auch direkt gefragt von T-Online und SWR und er sagt, er glaubt nicht an eine direkte Kooperation von Querdenken und Scientology, weil Scientology eine hierarchische Organisation sei, so sagt er, und nicht auf Verschwörungsunternehmer wie Michael Ballweg sich einlassen würde. Weil, so sagt er dann weiter, auch beide um die gleiche, möglichst finanzkräftige Kundschaft buhlen würden, also in gewisser Weise auch in Konkurrenz zueinander stünden. Er sagt aber auch, dass er in der Weltanschauung dieser beiden Gruppen, Scientology und Querdenken, deutliche Überschneidungen sieht. Zitat: Bei Scientology wird die vermeintliche Existenz von bösen Mächten verkündet, die die befreiende Wahrheit unterdrücken. Das passt gut zu den ähnlich gestrickten Verschwörungsmythen selbsternannter Querdenker. Ihn überraschen also personelle Überschneidungen nicht. Ich kann letztlich natürlich nicht beurteilen, ob das Zufall ist oder nicht, dass dieser Scientologe da so aktiv war. Ich glaube, was diese Geschichte letzten Endes zeigt, ist, dass den Querdenkern es im Prinzip völlig wurscht ist, völlig egal ist, wer, wie, wo und warum mitmacht. Ich höre häufiger das Argument, auch in anderen Kontexten, ja, wenn wir doch für die gleiche Sache einstehen, dann spricht doch nichts dagegen, dass wir gemeinsam auf die Straße gehen. Ein anderes Beispiel, in dem ich das mal sehr ausführlich mit einer Katholikin diskutiert habe, Marsch für das Leben. Ein Marsch gegen Abtreibungen, der in Berlin regelmäßig stattfindet. Ich glaube, einmal pro Jahr. Und da hatte ich diese Diskussion auch, weil da laufen auch, ich sag mal, problematische Menschen mit oder Menschen mit problematischem Hintergrund, aus der AfD zum Beispiel. Beatrix von Storch war so eine, die da mal ganz vorne mitgelaufen ist. Und dann habe ich sie darauf angesprochen und habe gesagt, ja, findest du es eigentlich gut, dass ihr da zusammen mit der AfD marschiert? Ganz unabhängig davon, dass ich das inhaltlich auch nicht oder nicht gut finde, was sie machen. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Und sie hat gesagt, nee, das stört sie nicht, weil sie vertreten das gleiche Ziel. Also sie haben das gleiche Ziel, gegen Abtreibungen zu demonstrieren und sich für das Leben einzusetzen. Und ich sage, doch, natürlich macht es einen riesen Unterschied, mit wem ich auf so eine Demo gehe. Ich kann mich natürlich mit Andersdenkenden zusammentun. Keine Frage. Ich hätte zum Beispiel keinerlei Probleme damit, gemeinsam mit Muslimen oder mit Atheisten oder mit Buddhisten oder mit was auch immer oder wem auch immer für eine Sache einzustehen. Wenn aber Menschen mitlaufen, die für eine menschenverachtende Ideologie stehen, die für Rassismus stehen oder ähnliches, dann habe ich ein großes Problem damit, weil dann stelle ich mich dadurch, dass ich mit denen gemeinsam auf die Straße gehe, an ihre Seite. Dann stehe ich Seite an Seite mit denen und ob ich das nun will oder nicht, ist egal, weil nach außen hin stehe ich für die gleiche oder mit denen für eine Sache ein. Wenn ich also mit Beatrix von Storch zusammen für einen Spielplatz im Viertel demonstriere, mal ein banales Beispiel, dann tue ich mehr als nur für den Spielplatz im Viertel zu demonstrieren. Ich mache mich mit noch mehr Sachen gemein, für die ich vielleicht gar nicht einstehen will. Das tue ich aber, indem ich mit Beatrix von Storch auf dieser Demo bin. Deswegen ist es wichtig, dass man hinguckt, mit wem man was macht. Also ich hatte zum Beispiel zu Studienzeiten auch große Probleme mit manchen Studierenden-Demos, weil da Gestalten mitgelaufen sind, wo ich gesagt habe, mit denen kann ich nicht mitlaufen. Wenn da diese Banner wehen, dann möchte ich nicht auf dieser Demo sein. Ich möchte hier aber nochmal differenzieren. Natürlich, wieder mit Blick auf Querdenken und auf Scientology. Querdenken halte ich für ein hochproblematisches Sammelbecken von Verschwörungsideologen und Rechten und Reichsbürgern und was noch immer. Inwieweit jetzt hier diese Scientology-Sache aber wirklich relevant ist, das ist davon vielleicht nochmal ein bisschen zu unterscheiden, weil der Scientologe, zumindest so scheint es mir, nicht aktiv für Scientology eingestanden ist, sondern als Privatperson und jetzt nicht als Scientologe da war, um es mal so platt zu sagen. Ich weiß, dass man das nicht ganz trennen kann. Aber dennoch, auch wenn man das vielleicht nochmal zur Relation sagen muss, steht diese Geschichte in gewisser Weise symbolisch dafür, dass die Querdenker einfach keinerlei Interesse daran haben, zu überlegen, wer und warum da mitmacht. Und dass es ihnen im Prinzip völlig egal ist. Ja, so viel mal zu dem Thema. Dann kommen wir zum letzten Schnipsel hier zum Thema Scientology. Ein Schnipsel, der auch wieder viel aussagt, nämlich die Meldung, dass Tom Cruise angeblich wegen Corona mit Scientology gebrochen hat. Also da ist tatsächlich mein RSS-Feed, den ich ja abonniert habe, beziehungsweise mehrere Schlagworte bei Google News, so ein bisschen explodiert mal ein paar Tage lang, weil das in allen so Boulevardmedien dann irgendwie kam mit dem Stichwort Scientology und jeder Artikel war überschrieben, Tom Cruise hat er wegen Corona mit Scientology gebrochen. Ja, das war so Mitte Juli. Und das war als Frage formuliert, klar, wie es Boulevardblätter auch gerne machen, wenn man nicht so die richtigen Beweise hat, dann schreibt man halt mal die Frage in die Überschrift, ohne nachher die Antwort zu liefern. Aussage dieser Artikel war im Prinzip, dass wegen Meinungsverschiedenheiten in Bezug auf die Corona-Pandemie sich Tom Cruise von Scientology distanziert haben soll, so heißt es in diesen ganzen Berichten. Wer es nicht weiß, vorab nochmal zwei Worte dazu. Tom Cruise ist das vielleicht prominenteste Scientology-Mitglied und er hat einen enorm hohen Rang in der Organisation inne. Ich weiß jetzt nicht, wie weit oben, ich habe irgendwo mal gelesen, zweite oder dritte Stelle nach Miscavige, also relativ weit viel und viel auch zu sagen. Kann das jetzt nicht, nagelt mich da nicht drauf fest, er ist auf jeden Fall ein sehr hohes Tier. Und er ist 1986 beigetreten, also ich bin Jahrgang 85, um das mal hier offen zu legen. Das heißt, er ist jetzt seit 34 Jahren Scientologe, also schon mehrere Jahrzehnte. Und jetzt heißt es in diesen mehreren Medien, dass dass es diese Spekulationen gibt, wonach sich Cruise nach all diesen Jahren vielleicht doch noch von der umstrittenen Glaubensgemeinschaft Scientology oder von der umstrittenen Organisation distanziert hat. Oder, ja, oder vielleicht im Begriff ist, es zu tun. Angebliche Gründe, die möchte ich euch auch noch sagen, die diese Boulevardblätter behaupten, sind, dass zum einen in der Öffentlichkeit Scientology zwar behauptet, dass man keine offizielle Position zu Impfungen habe, aber davon ausgegangen wird, dass viele Mitglieder der Gruppe zögern, sich Impfungen verabreichen zu lassen und weil sie auch einige konventionelle medizinische Behandlungen vermeiden und da generell sehr skeptisch sind und dass Tom Cruise da ganz anders tickt. Zum Beispiel gab es im letzten Jahr einen Vorfall bei einem Set von Mission Impossible, wo Cruise auf das Tragen von Masken und auf Mindestabstand bestanden hat, also da wirklich sehr viel Wert drauf gelegt hat. Es gab dann ein paar Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wohl, die gekündigt haben, weil Cruise der Kragen geplatzt war, nachdem die angeblich die Abstandsregeln missachtet haben. Und Cruise soll diese MitarbeiterInnen auch beschimpft haben. Also es wird behauptet in diesen Medien, dass es Diskrepanzen gab zwischen der Ansicht, wie Cruise sagt, so muss man mit Corona umgehen und wie die Mitglieder bei Scientology das gemacht haben. Dann ein zweiter Faktor, den die Boulevardblätter anführen, warum Cruise sich angeblich gelöst haben soll von Scientology. Cruise war in England zu Dreharbeiten unterwegs. Dort gibt es das Hauptquartier oder ein Hauptquartier von Scientology, St. Hill Manor in London. Dort kehrt Cruise anscheinend jedes einzelne Mal ein, wenn er in England ist. Diesmal aber nicht. Er soll laut The Sun, das berüchtigte Boulevardblatt aus Großbritannien, auf dem Grundstück noch kein einziges Mal gesehen worden sein, sondern stattdessen soll sich Cruise eine Wohnung in Knightsbridge gemietet haben, in einem abgelegenen Haus in der Landschaft von Kent. Da ist ein kleiner Flughafen in der Nähe, auf dem wohl auch der Privatjet dieses Stars parkt. Ja, das sind so die zwei Gründe. Und daraus wird jetzt schön spekuliert, dass Cruise sich gelöst haben soll von Scientology. Nicht zum ersten Mal. Und man muss ja sagen, es wäre tatsächlich eine Knallergeschichte. Wenn das stimmen würde, dass Cruise sich von Scientology löst nach all dieser Zeit, das wäre eine sehr krasse Geschichte. Aber Fakt ist, dass sich hier mal wieder sehr schön zeigt, wie auch Boulevardmedien funktionieren. Ja, es wäre eine Knallergeschichte. Die Leute lesen sowas gern, aber diese Geschichte basiert eben nur auf Gerüchten und es gibt keinen einzigen belegbaren Fakt für die Aussage. Man muss streng sagen, eigentlich gibt es nicht mal einen belegbaren Fakt, der rechtfertigt, diese Frage zu stellen, ob sich Tom Cruise von Scientology gelöst hat. Tony Ortega ist ein US-Experte für Scientology, der seit Mitte der 90er Jahre die Organisation kritisiert und recherchiert zu Scientology und da wirklich sehr fit ist auf dem Gebiet und auch einen Blog hat, auf dem er fast täglich Beiträge zu Scientology veröffentlicht. The Underground Bunker heißt der. Den verlinke ich euch auch in den Shownotes beziehungsweise den Artikel zu diesem Thema. Er sagt nämlich auch, er hat das auch beobachtet mit diesen Boulevardmedien, die über diesen angeblichen Ausstieg oder diese Lösung, angebliche Lösung von Scientology berichten. Und er sagt, dass das Quatsch ist. Also er sagt andersrum vielmehr, dass die Zeichen der letzten Jahre eher zeigen, dass sich Cruise mehr als je zuvor für die Organisation engagiert. Und dass er jetzt nicht im Hauptquartier in London aufgetaucht sein soll, sei angesichts dessen, wie Cruise sich in den vergangenen Jahren für Scientology eingesetzt hat, ein sehr, sehr schwaches Indiz. Und noch viel gewichtiger finde ich, auch dieser Streit über die Corona-Maßnahmen, der in diesen Boulevardmedien berichtet wird, sagt er, ist enorm schwach. Dazu muss man tatsächlich wissen, dass bei Scientology solche Promis wie Tom Cruise oder auch John Travolta oder andere, Danny Masterson, der jetzt auch vor Gericht steht wegen Vergewaltigungsvorwürfen, dass solche Promis enorm wichtig für die Organisation sind, als Werbeträger, als Promotion nach außen hin. Und deshalb genießen sie innerhalb der Organisation Scientology weitgehend Narrenfreiheit. Also die Regeln, die für die normalen Mitglieder sozusagen gelten, die kann ein Mann wie Tom Cruise ohne Probleme weitgehend ignorieren, ohne dass ihm irgendwelche Konsequenzen drohen. Der wird vermutlich nicht in diesen Rehabilitation Camps landen, in denen normale Mitglieder landen, wenn sie gegen die Regeln verstoßen. Das passiert bei jemand wie Tom Cruise aller Wahrscheinlichkeit nach, nagelt mich nicht ganz drauf fest, aber aller Wahrscheinlichkeit nach nicht, weil sie sich nicht leisten können, dass so jemand wie Cruise aus diesen Gründen aus der Organisation austritt. Also, Zusammenfassend, bei solchen Spekulationen, wie sie jetzt wieder ganz häufig in Boulevardmedien aufgetreten sind, wäre ich sehr vorsichtig. Dass Cruise sich von Scientology löst, wäre natürlich zu hoffen für ihn aus meiner Sicht. Aber das glaube ich tatsächlich erst, wenn er es auch mal selber sagt und was dazu sagt. Und nicht, wenn man so ein paar Gerüchte liest, auf die sich Cruise dann auch nicht einlässt und sich dazu nicht äußert. Es ist wieder mal ein schönes Beispiel dafür, dass man beim Medienkonsum auch immer genau hinschauen sollte, dass man selbst denken sollte, dass man gucken sollte, woher kommen denn die Quellen, die diese Medien nutzen, was sind das überhaupt für Quellen, sind das belegbare Fakten oder ist das einfach nur Blödsinn und ja, nicht nur das Glauben und weiterverbreiten, weil irgendwelche angeblichen Belege oder Gerüchte kolportiert werden, die eben dann mit auf diesen Zug springen. Kommen wir zum Thema 12 Stämme. Da kam die Meldung rein, dass zwei Mütter verurteilt wurden, die den 12 Stämmen einer Glaubensgemeinschaft, zu der ich gleich noch ein paar Sätze sagen werde, gehören. Und zwar in Nördlingen, in Bayern. Diese beiden Mütter wurden verurteilt, weil sie ihre Kinder mit Ruten gezüchtigt haben. Also sie wurden wegen gefährlicher Körperletzung verurteilt. Und das hat die Bewährungsstrafen zur Folge, die sie jetzt aufgebrummt bekamen, sozusagen von 6 und 9 Monaten. Also kann sagen, aus meiner Perspektive noch recht moderat dafür, dass man Kinder verprügelt. Die Mutter hätten, so sagt es das Gericht, sieht es das Gericht als erwiesen an, dass die Mütter ihre Kinder mit Ruten auf das Gesäß geschlagen haben. Und zum Nachweis der Tat wurde unter anderem ein Video gezeigt, ein Video von einem RTL-Reporter namens Wolfram Kunig, der sich mal undercover in die Gruppe der 12 Stämme eingeschleust hat, in Kloster Zimmern. Das ist schon einige Jahre her. Ich meine, das war so 2013. Und da hat er dann undercover auch diese körperliche Kindesmisshandlung gefilmt. Und das Thema, also das war im Prinzip schon die kurze Meldung. Ich habe das jetzt zum Anlass genommen, mal ein paar Sätze zu den 12 Stämmen zu sagen. Die 12 Stämme stehen als ausführliche Gruppe, mit der ich mich ausführlich beschäftigen möchte, noch auf meiner To-Do-Liste. Aber ihr wisst, die ist sehr lang, deswegen habe ich gedacht, ich sage jetzt mal ein paar Sätze dazu. Die 12 Stämme waren vor allem wegen der körperlichen Gewalt gegen Kinder und wegen dem Verweigern der Schulpflicht schon häufiger in den Schlagzeilen. Wenn ihr so ein bisschen mit dem Thema Sekten, religiöse Gemeinschaften vertraut seid, dann ist euch das sicher auch schon mal untergekommen. Und es ist so, dass inzwischen große Teile dieser Gemeinschaft ausgewandert sind nach Tschechien, weil dort die körperliche Misshandlung von Kindern nicht vollständig verboten ist. So habe ich es gelesen, was auch immer das heißt, dass es nicht vollständig verboten ist. Ob es dann irgendwelche Gründe gibt, aus denen Kindern geschlagen werden dürfen oder nicht, schlimm genug, aber ja, so ist es wohl. Und deswegen ist diese Gruppe ausgewandert nach Tschechien. Ein paar Worte zur Einordnung. Wie gesagt, die ausführliche Folge kommt noch, aber dennoch mal ein paar Worte, damit ihr einen Hintergrund habt zu den 12 Stämmen. So ein ganz grobes Bild. Die Gruppe wurde in den 1970er Jahren gegründet in den USA, in Tennessee, und hat sich um einen Mann namens Albert Eugene Spriggs formiert. Und das Ganze kommt aus dem Kontext der Jesus People Bewegung. Die Jesus People Bewegung ist auch wiederum eine Bewegung aus den 60er, 70er Jahren, die aus der Hippie-Bewegung hervorkam. Und die Jesus People haben einen Teil der Hippie-Ideologie übernommen, sie aber interessanterweise in neuen Kontext gesetzt. Also solche Dinge wie das zum Beispiel aus der freien Liebe, die in der Hippie-Kultur ganz groß geschrieben wurde, da wurde die freie Liebe zu Gott und den Menschen im Sinne von freier Nächstenliebe. Und in ihrem Lebensstil haben sich die Jesus People am Urchristentum orientiert. Das heißt, die meisten Jesus People haben in so kleinen Kommunen, in kleinen Gemeinschaften gelebt. Und sie hatten einen sehr starken Glauben an das Übernatürliche, an Zeichen, an Wunder und auch an solche Dinge wie Besessenheit und Exorzismus. Also auch ein dualistisches Weltbild, in dem diese beiden Mächte, Gut und Böse, Zeichen und Wunder von Gott und Besessenheit und der nötige Exorzismus aus deren Sicht sozusagen gegeneinander antreten. Also, nun hat sich dann aus dieser Jesus People Bewegung sozusagen diese 12 Stämme herausgebildet, auch als so eine Art Kommune. Die haben sich dann auch ein Grundstück gekauft, auf dem sie dann gewohnt haben. Mitte der 80er Jahre gab es dann Aktionen der Polizei gegen die Gruppe der 12 Stämme, bei der über 100 Kinder, ich glaube 112 Kinder waren das, in Obhut genommen wurden, wegen Verdacht auf Kindesmisshandlung und Kindesmissbrauch. Die Anklage wurde aber mangels Beweisen fallen gelassen. In den 1980er Jahren ist die Gruppe dann übergewandert, sozusagen von über den Teich von Amerika in nach Europa, zuerst nach Frankreich. Da war es eine sehr kleine Gruppe dann, also es sind natürlich nicht alle mit, sondern das war dann eine relativ kleine Gruppe, die hier Fuß gefasst hat in Europa. Dann auch in Deutschland hat sich ein Ableger gebildet, an mehreren Orten in den Folgejahren. Auch hier kann man sich vorstellen, in Deutschland gab es schnell Konflikte mit den Behörden wegen der Schulpflicht, weil die Gruppe ihre Kinder nicht in öffentliche Schulen geschickt hat, sondern Homeschooling betrieben hat. Und Anfang der 2000er Jahre, 2001 glaube ich, hat sich die Gruppe dann gesammelt. Also die verschiedenen Orte in Deutschland sind zusammengezogen nach Klosterzimmern in Bayern und haben dort auf so einem Gutshof gelebt. Auch hier gab es wieder sehr schnell Konflikte wegen der Schulpflicht. Und es ging sogar so weit, dass einige Väter der Gemeinschaft in Erzwingungshaft gehen mussten. Dann gab es Berichte dieses besagten RTL-Reporters, der sich eingeschlichen hat in die Gemeinschaft und verdeckt dann auch diese Kindesmisshandlungen gefilmt hat und mal gezeigt hat, dann es wurde auch ausgestrahlt, was auf diesem Gutshof vorgeht, wie da die Kinder geschlagen werden. Also ich habe das auch mal gesehen, das ist schon ein paar Jahre her, wie gesagt, das war 2013. Das ist schon hart, also die wurden nicht nur ein bisschen mit der Rute mal hinten drauf geklopft, sondern da ging es schon ordentlich zur Sache. Also nicht schön. Daraufhin, anschließend an diesen Bericht, wurden 2013 dann noch mehreren Eltern von rund 40 Kindern, die auf diesem Hof gelebt haben, das Sorgerecht entzogen. Die wurden dann dem Jugendamt überstellt und dann gab es ganz, ganz viele Verfahren und Urteile und Rechtsstreitigkeiten. Und es gab auch vorher schon Urteile gegen Mütter der Kinder und die wurden auch verurteilt wegen Kindesmisshandlung. 2015 gab es dann erste Übersiedlungen nach Tschechien, also da hat man dann angefangen sozusagen sich von dem Standort Deutschland zu lösen, weil man gemerkt hat, hier kommen wir immer wieder in Konflikt mit dem Recht, zu Recht meiner Ansicht natürlich, aber das war aus der Binnensicht der Gruppe dann sozusagen ein Auslöser, warum man gesagt hat, wir wollen hier auch nicht in Deutschland bleiben und dann ist man auf Grundstücke übergesiedelt, die Mitglieder schon besessen haben oder dann auch gekauft haben in Tschechien und ich glaube in Tschechien gibt es zwei Standorte, ich war heute mal auf der Webseite, da war die Rede von zwei verschiedenen Standorten in Tschechien, auf denen die 12 Stämme sich jetzt befinden, auf denen die leben. Seit 2017, um das noch abzuschließen, war dann die vollständige Umsiedlung nach Tschechien. Also seitdem wohnt in Deutschland, gibt es die 12 Stämme meines Wissens in Deutschland nicht mehr, sondern die sind komplett nach Tschechien umgezogen. Also das war nur sehr, sehr grob. Aber damit ihr, wie gesagt, einen Eindruck kriegt, glaube ich, ganz gut. Was ich hier nochmal krass finde, an diesem Geschichte und jetzt auch an dem Urteil, das ich jetzt zum Anlass genommen habe, mal drüber zu reden, sind die klar destruktiven Auswirkungen eines fundamentalistischen Glaubens, die hier wirklich auch greifbar werden. Das Leben in der Gemeinschaft, um da noch zwei, drei Sätze dazu sagen, ist auch so, dass sich ganz klar an angeblichen biblischen Maßstäben orientiert. Die Frauen sich ganz klar ihren Männern unterordnen. Die Kinder dürfen nicht in öffentliche Schulen, das habe ich schon gesagt, weil sie da mit Themen wie Sexualkunde und Evolutionstheorie konfrontiert werden. Also was ist hier der biblische Maßstab, wäre sozusagen das Thema Evolutionstheorie widerspricht angeblich, so glauben es die 12 Stämme, dem biblischen Schöpfungsbericht. Und das Schlimmste, dass Kinder körperlich misshandelt werden, weil es einen Vers in der Bibel gibt, der lautet folgendermaßen, der steht irgendwo in den Sprüchen, ich weiß die genaue Stelle gar nicht, aber ich habe den Vers rausgesucht. Wer seine Rute schont, der hasst seinen Sohn, wer ihn aber lieb hat, der züchtigt ihn bei Zeiten. Also ein klarer Satz, leider ein Satz ist, der unfassbar brutale Auswirkungen auf Kinder hat, weil das Schlagen von Kindern als etwas Liebevolles umgedeutet wird, das ihrem Besten dient. Und das ist für mich so ein Beispiel dafür, warum ich, der ich mich selber als Christ bezeichne, sage, die Bibel einfach nur so fundamentalistisch zu lesen und zu sagen, jedes Wort, das da drin steht, ist 1:1 wahr und gilt für alle Zeiten und ist ein Stein gemeißelt, unabhängig vom Kontext. Das geht nicht, weil dann sowas dabei rauskommt, wie ich jetzt gerade hier beschrieben habe, weil dann tatsächlich Menschen krass drunter leiden und Menschen auch dran kaputt gehen, wenn Eltern ihre Kinder verprügeln, weil sie das für was Gutes halten und für was halten, was Gott möchte, dass sie tun. Nein, die Bibel ist ein Buch, das kontextualisiert werden muss, das mit dem Gebrauch des eigenen Verstandes gelesen werden muss. Ich bin der Überzeugung, Gott hat uns nicht nur die Bibel gegeben, sondern auch einen Verstand, mit dem wir dieses Buch lesen. Die Bibel ist ein Buch, in dem auch Sätze drinstehen, bei denen ich sage, sorry, das ist einfach nicht auf heute übertragbar. Das ist aus heutiger Sicht Blödsinn, was auch immer jetzt genau bei diesem Satz dahinter steht. Ich habe das jetzt nicht nochmal theologisch nachgeprüft. Aber ich habe gesehen, es gibt einen Beitrag von Worthaus drüber, von Thorsten Dietz. Den möchte ich euch ans Herz legen. Der sagt sicher gute Sachen. Ich sage jetzt an der Stelle mal, ich habe diesen Vortrag von Thorsten Dietz noch nicht gehört. Ich verlinke ihn in den Shownotes. Aber so wie ich Thorsten Dietz und Worthaus kenne, gehen mir da nachher auch noch Lichter an, wenn ich diesen Vortrag höre. Also, genau, das wollte ich einfach an der Stelle nochmal sagen, als Beispiel für einen fundamentalistischen Glauben und warum das tatsächlich so problematisch ist, weil es eben tatsächlich konkrete Auswirkungen auf die Leben von Menschen hat und von Menschen, die schutzbedürftig sind, wie Kinder, die da nichts dafür können. Die leiden unter den fundamentalistischen Glaubensansichten ihrer Eltern in dem Fall. Ja, und dann bin ich hier mit dem Thema 12 Stämme auch schon am Ende. Ich freue mich da schon auf die Folge. Das wird, glaube ich, eine spannende Folge, da mal ausführlich drüber zu recherchieren. Und ich habe da auch schon Interviewpartner im Kopf. Aber mal sehen, ob das alles so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Kommen wir zum nächsten Thema. Ein kleines Update zum Thema Nexium. Wirklich nur ein sehr kleines Update, damit das hier nicht so unabgeschlossen dasteht. Ich habe im November letzten Jahres, was sonst noch war, Folge 12, ein bisschen ausführlicher zu Nexium erzählt. Also wenn euch das Thema Nexium, das ist ja auch, ja, in den letzten Monaten war das immer mal wieder in den Medien, wenn euch das genau interessiert, Folge 12 von was sonst noch war, letztes Jahr im November erschienen, hört das mal danach, das sage ich ein paar Worte dazu. Da ging es dann am Ende auch um die Frage nach Allison Mack, ein ranghohes Mitglied von Nexium, eine US-Schauspielerin, die manche vielleicht von euch kennen. Damals war es aber so, im November war noch kein Urteil gesprochen. Die Allison Mack war schon verurteilt, aber das Urteil war noch nicht gesprochen. Und jetzt war es so, dass sie zu 3 Jahren Haft, dass sie jetzt im Juni zu 3 Jahren Haft verurteilt wurde. Also jetzt wurde das Urteil verkündet sozusagen. Nee, nagelt mich mal nicht drauf fest. Ich bin mir nicht sicher, ob sie schon verurteilt war. Ist auch nicht so wichtig. Fakt ist, jetzt wurde sie Ende Juni zu 3 Jahren Haft verurteilt. Sie hat sich zuvor schuldig bekannt und hat gesagt, ja, ich habe Frauen für Nexium rekrutiert. Ich habe mich zur Erpressung verschworen. Also ich habe diese Frauen auch erpresst. Zitat von Allison Mack. Ich habe Entscheidungen getroffen, die ich für immer bereuen werde. Und sie sei von Reue und Schuldgefühlen erfüllt. Kann man natürlich hoffen, dass das so stimmt, aber es gibt keine Belege, warum man ihr das nicht glauben sollte. Auch an die Opfer hat Allison Mack sich gerichtet und hat Folgendes gesagt: Aus dem tiefsten Teil meines Herzens und meiner Seele tut es mir leid. Ja, also auch das nochmal. Sie scheint anscheinend, so kann man es zumindest daraus lesen, tatsächlich sich davon gelöst zu haben und begriffen zu haben, dass es vielleicht nicht so toll war, was sie gemacht hat. Und man muss sagen, Allison Mack ist tatsächlich noch relativ glimpflich davon gekommen, denn sie hätte für ihre Taten mit bis zu 17,5 Jahren Haft bestraft werden können. Also das wäre nochmal ein ganz anderes Kaliber gewesen. Jetzt sind es 3 Jahre Haft. Da kommt man dann auch in absehbarer Zeit wieder raus und hat noch ein ganz schönes Stück Leben außerhalb des Gefängnisses, um es mal so zu sagen. Nur noch mal zur Erinnerung, Keith Raniere war der Kopf dieser Gruppe, ein Selbsthilfe-Guru-Coach, der wurde im März 2018 in Mexiko festgenommen. Mac übrigens einen Monat später, also sie saß seit April 2018 dann in Hausarrest bis jetzt zum Urteil. Und Raniere wurde zu 120 Jahren Gefängnis und einer Strafzahlung von $1.75 Millionen verurteilt. Also ein ganz anderes Kaliber. Der Mann kommt nicht mehr aus dem Knast raus, es sei denn, er wird wirklich, wirklich alt. Ich glaube, er ist schon 60, also er müsste an die 180 werden, um mal noch die Freiheit genießen zu können. Nee, also der wurde tatsächlich als hauptverantwortlich für diese ganze Nexium-Sache da verurteilt und mit einer ordentlichen Strafe. Soweit als kurzes Update. Wie gesagt, nur damit das nicht so unabgeschlossen dasteht, jetzt noch nachgereicht das Urteil zu Allison Mack. Kommen wir zum letzten Thema dieser Was-sonst-noch-war-Folge. Das ist eine Meldung, die ich euch nicht vorenthalten möchte, auch wenn ich gestehe, die Relevanz dieser Meldung geht gegen null. aber sie ist doch recht amüsant. Übrigens auch haben wir darüber ein bisschen auf dem Discord-Server gelacht, also nochmal kurze Werbung und ein Gruß da draußen an die, die hier live gerade bei Discord zuhören. Es funktioniert erstaunlich gut, ich bin total überrascht. Das Ganze ist eine Meldung aus der Augsburger Allgemeinen Zeitung und es geht um einen Spray gegen Geimpfte. Ja, es ist tatsächlich so, wie es sich anhört, total durchgeknallt. Sorry, wenn ich jetzt tatsächlich so mal meine Meinung auch offenlege. Bei was sonst noch war, tue ich das ja öfter, weil ich da nicht so auf jedes Wort achte. Aber hier muss ich jetzt doch dann mal ganz klar auch ein bisschen ironisch werden vielleicht. Also das mal als Vorwarnung. Es geht um ein Naturheilzentrum in Oberbayern. Und dieses Naturheilzentrum verkauft ein Spray. Und dieses Spray besteht aus Wasser, Rosenwasser, Alkohol und einer sogenannten spagyrischen Substanz. Ja, ihr fragt euch sicher das Gleiche, das ich mich auch gefragt habe. Was ist eine spagyrische Substanz? Und ich habe mal ganz kurz gegoogelt. Spagyrik, das kommt aus dem Griechischen spau und bedeutet so viel herausziehen, so viel wie herausziehen, heraustrennen. Und agero, das ist der andere Teil dieses Wortes, bedeutet vereinigen, zusammenführen. Und das war wohl, so habe ich jetzt gelernt, ohne dass ich es bis ins Detail verstanden habe, das war wohl ursprünglich bei Paracelsus der wichtigste Grundsatz alchemistischer Arzneibereitung und das war im 18. Jahrhundert gleichbedeutend mit Alchemie. Ja, nur mal damit ich es gesagt habe, was Spagyrik bedeutet, ohne dass ich es ganz verstanden habe. Fakt ist und was wichtig ist, glaube ich, für Spagyrik gilt das Gleiche wie für Homöopathie, nämlich sie hat keine Wirkung über den Placebo-Effekt hinaus, um das nochmal ganz klar zu sagen. Soweit, so gut. Dass es so ein Spray gibt gegen Geimpfte, das hat mich zwar kurz erstaunt, aber beim kurzen drüber nachdenken dann nicht wirklich überrascht. In einer Welt, in der auch Homöopathika verkauft werden als wirksame, angeblich wirksame Arzneimittel. Faszinierend sind Faszinierend sind die Probleme, vor denen dieses Spray schützen soll. Es ist nämlich nicht nur ein Spray gegen Geimpfte. Passt auf, es gibt vier Punkte, gegen die das Spray schützen soll. Erstens, vor der KI-Steuerung von seelenabgetrennten Menschen. Was das heißt, überlasse ich eure Fantasie. Zweitens, dieses Spray soll schützen vor den Übergriffen von mRNA-Geimpften. Und vor feinstofflichen Aerosolen. Außerdem soll es den Übergang in die fünfte Dimension unterstützen. Ja, ich weiß noch nicht mal, was die vierte Dimension ist, aber gut, wer schon in die fünfte will, bitte. Und das Ganze kostet schlappe 16,99 pro 100 Milliliter, also quasi geschenkt. Besonders brisant ist laut diesem Bericht auf der Internetseite des Naturheilzentrums stellt sich ein Arzt als Mitarbeiter vor und dieser promovierte Mediziner soll nach Angaben des Zentrums seit 2019 dort tätig sein. Und er soll auch, so heißt es auf der Webseite, Ober- und Chefarztvertretungen wahrnehmen. Aber, so hat es dann dieser Bericht auch recherchiert in der Augsburger Allgemeinen Zeitung, der zuständige ärztliche Bezirksverband Niederbayern hat von diesem Arzt noch nie gehört. Und normalerweise ist es so, dass sich Ärzte dort anmelden müssen, wenn sie sich in dieser Gegend niederlassen und dort arbeiten. Also, ich kann das jetzt nicht abschließend beurteilen, aber ja, es besteht ein Verdacht, dass es mit diesem Arzt auch nicht so ganz mit rechten Dingen zugeht. Das Ganze klingt kurios und ihr merkt auch, ich konnte mir das Lachen jetzt nicht verkneifen, weil es wirklich so abgedreht ist. Also, das soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass natürlich der ernste Hintergrund da schon deutlich durchschimmert. Das möchte ich auch nochmal ganz deutlich sagen und euch auch nochmal auf die Esoterik-Folge verweisen, die ich aufgenommen habe. Anfang des Jahres, im Januar ist die erschienen. Man kann, glaube ich, sagen, zu solchen Absurditäten, wie ich sie euch gerade ausgeführt habe, zu solchen zu solchen Absurditäten führt letztlich ein Weltbild, das wissenschaftsfeindlich ist, wie wir es in vielen problematischen Gruppen zum einen finden, ein wissenschaftsfeindliches Weltbild, aber auch vor allem in der Esoterik finden. Und an der Stelle möchte ich euch auch nochmal sagen, ich bin übrigens auch mRNA geimpft, vollständig, seit mehreren Wochen. Wenn ihr also vor meinen Übergriffen geschützt sein wollt, dann sprüht jetzt bitte eure Kopfhörer ganz gründlich mit mit irgendeinem Spray ein. Nehmt irgendeins. Ich glaube, es hilft genauso gut wie das dieses Naturheilzentrums. Noch besser ist, wenn ihr aus diesem Spray eine Lösung erstellt, die dann irgendwie 25 Mal durchschüttelt und dann eure Kopfhörer über Nacht in diese Lösung mit reinlegt, dann garantiere ich euch eines ganz sicher, durch diese Kopfhörer besteht keinerlei Gefahr mehr. Okay, sorry, ja, das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Auch wenn ich weiß, dass ihr alle vernünftig seid, nochmal der Appell, lasst euch impfen, nur so bringen wir diese schöne Kack-Pandemie schnell hinter uns. Und wie gesagt, guckt, wo ihr solchen Weltbildern auch begegnet, die tatsächlich wissenschaftsfeindlich sind, denn das ist das, was bei rauskommt. Das ist jetzt natürlich absurd bis zum geht nicht mehr und das ist krass, aber das kann natürlich noch weitaus problematischere Züge annehmen, wenn Menschen Behandlungen angeboten werden, die wirklich ernsthafte Krankheiten haben, die dann einfach nicht helfen, weil sie keine wissenschaftliche nachweisbare Wirkung haben. Mit Blick auf Homöopathika, mit andere oder auf andere alternativmedizinische Behandlungen. Ich will nicht sagen, dass jede Alternativmedizin gleich in einen Topf zu werfen ist, aber wenn es wissenschaftlich doch nachgewiesen ist, dass eine Behandlung keine Wirkung über den Placebo-Effekt hinaus hat, dann sollte man doch da ins Nachdenken kommen und nicht nur das, sondern dann sollte man auch zum einen dagegen vorgehen aus meiner Sicht, zum anderen aber zumindest Menschen davor warnen. Genau, und da kann man sagen, dieses geimpften Spray ist jetzt eine kuriose Geschichte, aber wenn sich damit jemand einsprüht, dann hat es vermutlich jetzt auch keine schädliche Wirkung. Ja, und das war's auch schon mit der heutigen Folge von Was sonst noch war, mit einem bunten Strauß an Themen für euch. Ich habe hier noch stehen, dass ich eigentlich ein Thema noch hatte für diese Folge, das ich jetzt aber rausgelassen habe. Da wäre es um die katholische integrierte Gemeinde gegangen. Eine Glaubensgemeinschaft innerhalb der katholischen Kirche, die ich sehr spannend finde, sich anzugucken. Und da hat die Süddeutsche Zeitung relativ ausführlich letzte Woche darüber berichtet. Ich habe überlegt, ob ich es in diese Was sonst noch Folge mit reinnehmen soll, habe mich dagegen entschieden und zwar aus einem Grund, der euch vielleicht freuen könnte, nämlich, dass das als eigene Folge bald kommen wird. Ich habe jetzt auch schon einen Interviewpartner angefragt, der mir ein paar Sachen dazu erzählt. Also ich weiß jetzt nicht, ob es die nächste Folge wird, aber in nächster Zeit wird das quasi nochmal ein eigenes Thema, weil ich das wirklich auch sehr spannend finde, sich mal so eine Gruppierung in der katholischen Kirche anzugucken. Wobei meines Wissens die inzwischen auch nicht mehr offiziell in der katholischen Kirche ist, sondern da irgendwie rausgekickt wurde. Aber genau, das werde ich dann in der Recherche nochmal genau rausfinden und euch dann auch wissen lassen. Wenn euch Sekta gefällt, dann sagt weiter von Sekta. Das ist die allergrößte Unterstützung, die ihr mir zukommen lassen könnt und die größte Freude, die ihr machen könnt, wenn ihr von Sekta weitererzählt. Denn mir ist Aufklärung ein sehr großes Anliegen, eine Information über problematische Glaubensstrukturen und deswegen freue ich mich, wenn das auch möglichst viele Leute mitkriegen. Wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, ihr wisst, Sekta mache ich so ein bisschen Hobby nebenberuflich. Momentan ist es deutlich mehr Hobby als Nebenberuf. Wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, unter sekta.fm/Unterstützung findet ihr alle Möglichkeiten. Da freue ich mich über alles, was reinkommt und jeder Euro hilft tatsächlich, mir Zeit frei zu schaufeln, mich um Sekta zu kümmern. Nochmal ein Verweis, kommt zu Discord. Diese Folge wurde live gestreamt für die Discord-Community und es waren einige dabei. Und dort wird es hin und wieder solche Aktionen geben, auch sehr spontan, weil ich sowas wie jetzt eine Live-Folge von Was sonst noch war auch relativ kurzfristig nur planen kann. Die wurde jetzt auch einmal verlegt, eigentlich wollte ich gestern schon aufnehmen, ging dann nicht. Also das ist alles relativ spontan, aber wenn es gerade passt und wenn ihr da seid, freue ich mich und ihr freut euch vielleicht. Also kommt auf Discord und seid da Teil der Sekta-Community. Und wenn ihr Lust habt und mögt, dann folgt mir doch auf Twitter und Instagram. Auch da bin ich ein bisschen aktiv und ansprechbar. Und eine Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten, ist eben über diese Plattform. Ja, und damit höre ich jetzt auch auf zu reden, weil ich merke, dass meine Stimme auch immer heiserer wird, wie wir gerade schon hier im Chat hatten, um da mal einen kleinen Einblick zu geben. Genau, und da kriege ich hoffentlich bald ein paar Tipps von Christian, einem treuen Sekta-Hörer, der mir da ein bisschen weiterhelfen kann. Ich bin schon ganz gespannt. Aber jetzt, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch eine gute Zeit und damit sage ich Tschüss. Bis zum nächsten Mal bei Sekta.
Sekta ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.